Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Gerade in Krisenzeiten haben sich Rohstoffe oft bewährt und so ist auch Gold zurzeit beim schwelenden Nahostkonflikt weiter auf fast Rekordkurs. Und wir schauen heute auf Lithium, da gibt es Proteste gegen ein Werk und bei Kupfer könnte es bald auch wieder Einstiegschancen geben. Das alles hier von der deutschen Börse, von der Frankfurter Börse in Frankfurt, jetzt beim Rohstofftalk und bei mir ist Michael Blumenroth. Rohstoffexperte der Deutschen Bank. Schön, Sie hier zu sehen.
Ich freue mich auch, Herr Koch. Dankeschön.
Herr Blumenroth, wir sehen ja weiterhin die Krisen und Kriege, also Ukraine, Nahostkonflikt. Trotzdem, muss man sagen, hat sich Gold auch weiterhin gut gehalten und auch Öl hat sich gut gehalten. Wie ist denn momentan die Lage bei Öl zu bewerten?
Beim Öl ist ein bisschen schwierig, weil es sind zwei konträre Faktoren, die eigentlich gegeneinander sich ausspielen momentan. Deswegen ist auch der Goldpreis, Sie haben es erwähnt, gerade in dem Ostkonflikt, da gibt es ja Befürchtungen, dass das Ganze eskalieren könnte, dass es da so eine Art Gegenreaktion geben könnte, die sich immer weiter hochschaukelt. Haben wir bis jetzt zum Glück noch nicht gesehen. Ich hoffe auch, toi toi toi, wenn wir sprechen, dass sich da nichts weiter ergeben wird. Man versucht das auf diplomatischen Wege zu lösen. Und wir hatten gerade in der letzten Woche einen starken Anstieg gesehen. Das waren, glaube ich, 7% ungefähr bei Brent. Allein aufgrund der Befürchtungen, dass sich da im Nahen Osten jetzt tatsächlich was entwickeln könnte, was dann die Ölversorgung beeinträchtigen würde. Konträrer anderer Faktor ist andererseits, dass die Weltwirtschaft oder gerade in Asien die Wirtschaft, in den USA kamen jetzt so ein paar Daten raus, die eher darauf hingewiesen haben, dass wir uns nicht keine Rezession sehen, aber dass dort allmählich so ein bisschen die Wirtschaftsdynamik nachlässt. Und das bedeutet, das könnte mittelfristig weniger Ölnachfrage bedeuten und auch kurzfristig natürlich, weil einfach, wenn die Wirtschaft nicht so läuft, dann wird weniger Öl gebraucht. Und da haben wir die USA auf der einen Seite, China auf der anderen Seite. Das Problemthema, was wir jetzt schon eigentlich seit Monaten haben, dass in China die Wirtschaft nicht mehr so dynamisch wächst wie früher. Und anekdotisch habe ich auch gerade von einem Kundengespräch diese Woche gehört, dass es drüben wirklich eher so ein bisschen mau ist momentan. Bedeutet, wir haben einerseits das Risiko, es wird diese Risikoprämie eingepreist für den Nahostkonflikt. Andererseits haben wir die Befürchtung mangelnder Nachfrage in naher Zukunft. Deswegen ist der Ölpreis so ein bisschen hin und her gezerrt. Wir haben, sobald die Furcht vor der Eskalation überwiegt, dann steigt der Preis. Sobald die ein bisschen nachlässt, weil Gott sei Dank nichts passiert ist, geht es wieder runter. Also wir haben da so eine Art Seitwärtsbewegung. Solange hoffentlich nichts weiter passiert, glaube ich, hält das weiter an.
Ja, und wir hatten vor allen Dingen jetzt Anfang August dann auch noch die Rezessionsängste, die bei den Märkten doch einiges ausgelöst haben. Gold, muss man sagen, ist aber trotzdem eine stabile Anlaufstelle.
Ja, absolut. Da ist es, wir haben ja jetzt fast wieder Rekordhochstände gesehen gehabt. Ein bisschen so ein Problem ist, also Gold ist natürlich immer dann gefragt. Wenn sichere Hafen gefragt sind, gibt es weniger Alternativen. Schweizer Franken war wieder sehr stark nachgefragt. Der hat fast einen Rekordhoch zum Euro gemacht. US-Dollar wird normalerweise nachgefragt, diesmal nicht, weil auch gerade diese Rezessionsängste sich auf die USA bezogen haben. Und ansonsten haben wir Staatsanleihen, halt ein sicherer Hafen und Gold. Jetzt gibt es häufig bei solchen Bewegungen ein kleines Problem. Auf den ersten Blick kontraintuitiv. Wir hatten gerade diesen 5. August gesehen, den Montag, als in Japan die Aktienmärkte 12-13% gefallen sind. Als der Yen sehr stark zugelegt hat, dann hat sich das so um den Erdball herum, haben sich die Aktienkursverluste angehäuft. Eigentlich hätte man jetzt erwarten können, dass Gold nach oben schießt. Es kam aber dann die nächsten 1, 2, 3 Tage eher runter. Und das hängt damit zusammen, dass viele Investoren ja nicht nur ein Investment haben, sondern sich verteilt haben über die Terminmärkte. Und jetzt haben wir zum Beispiel japanische Investoren, Aktienmärkte rauschen 13% runter. Man ist investiert. Man muss Verluste abdecken, eventuell durch Margin Calls oder Ähnliches. Und das bedeutet, man braucht irgendwoher Geld, um diese Verluste abzudecken. Und was macht man da? Man verkauft das, wo man Gewinne drauf hat oder Erträge, wo man viel erlösen kann. Man verkauft also Gold schnell und deswegen fällt Gold häufig auch bei der Finanzkrise oder bei Corona auch am Anfang, bei der Corona-Pandemie erstmal 2, 3 Tage nach unten, weil Positionen liquidiert werden müssen, um Verluste woanders auszugleichen. Aber dann danach kommt dann die Bewegung hoch. Und genau das haben wir jetzt gesehen. Also Gold erfüllt dann tatsächlich wieder die Funktion des sicheren Hafens par excellence.
Jetzt haben Sie ja auch gesagt, wir sind fast auf Rekordniveau. Ist das dann auch ein Einstiegsniveau? Und wenn man Gold kaufen will, dann eher physisch oder als ETF, ETC?
Ja, ist immer so die Frage. Es ist psychologisch schwierig, so an Höchstständen einzusteigen. Das kenne ich schon aus langjähriger Erfahrung. Aber es ist halt, der Zeithorizont ist wichtig. Kurzfristig kann es natürlich jetzt nur wieder ein bisschen Gegenwind geben. Also was ist eingepreist in Gold, dass die Fed jetzt, die US-Notenbank Fed im September beginnen wird, die Zinsen zu senken? Wird ja auch unserer Ansicht nach. Die Frage ist, ob es 25 oder 50 Basispunkte sind. Da sind eher 50 fast eingepreist. kann für Enttäuschungspotenzial sorgen, was das Goldpreis kurzfristig mal wieder unter Druck setzen kann. Aber mittelfristig spricht eigentlich vieles für Gold. Die Notenbanken senken die Zinsen rund um den Globus. Bank of England hat angefangen, hat man nicht unbedingt erwartet. Die neuseeländische Notenbank war jetzt gerade auch wieder in den letzten Tagen am Start gewesen, war auch nicht erwartet worden vom Markt. Die Fed wird jetzt beginnen, die Zinsen zu senken, bedeutet weniger Zinsen und Renditen sind, ist attraktiver Gold, was ja weder Zins noch Rendite bringt. Deswegen denke ich schon, wenn man einen mittel- bis langfristigen Horizont hat, wäre es ein guter Zeitpunkt. Man wird wahrscheinlich oder möglicherweise noch niedrige Kurse sehen, muss man sich nicht ärgern. Das ist halt nun mal so im Leben, dass man nicht immer den Tiefpunkt erwischt. Aber mittelfristig sind wir weiterhin optimistisch oder ich auch für den Goldpreis. Und wenn, dann würde ich dann tatsächlich ETC oder ETF, sowas wie Xetra Gold empfehlen, weil einfach dort, man muss das Gold nicht zu Hause lagern. Man kann sehr schnell in die Position rein, hier in der Börse, man kann auch wieder rausgehen aus dem Ganzen. Also es ist ein sehr liquides Produkt mit sehr engen Geldbriefspannen. Also das ist für mich immer die erste Wahl, wenn man in Gold investieren möchte.
Wenn wir auf Silber auf der anderen Seite schauen und uns den Silberchart anschauen, gibt es so Ende Juli, Anfang August einen Peak nach oben. Was war da los?
Ja, das ist so, ich kenne das ja aus der langen Zeit des Edelmetallhändlers. Es gibt so verschiedene Parameter, wo man immer so drauf guckt. Das ist zum Beispiel die Gold-Silber-Preis-Ratio, die ist historisch irgendwo bei 70 herum, 65 bis 70. Und was bedeutet das? Wie hoch oder wie, mit welchem Faktor ist der Goldpreis höher oder teurer als der Silberpreis? Jetzt hat man gesehen, die Goldpreise waren auf Rekordhochstände gestiegen Mitte Juli, da waren wir $2,483. Silberpreis hat hinterhergehinkt und dann denkt man als Investor natürlich, da kann ihm was nicht stimmen. Das ist ja der große Bruder Gold oder die kleine Schwester Silber, wie es immer heißt oder umgekehrt, je nachdem. Und auf einmal kamen dann halt die Investoren, haben sich gedacht, Silber ist zu billig. Also müssen wir Silber kaufen, weil die Gold-Silber-Ratio einfach nicht so passt. Jetzt kam der Silberpreis natürlich wieder runter, was nicht so unbedingt erfreulich ist. Ein paar Kunden, die freuen sich drüber, weil die Silber kaufen müssen. Aber ansonsten ist das Problem halt, dass da wahrscheinlich ein bisschen andere Faktoren noch mit reinspielen. Silber ist immer auch so ein bisschen Industriemetall. Man schaut immer so ein bisschen, wie entwickeln sich Industriemetalle, weil Silber auch in der Industrie mehr verwendet wird als Gold. Und da ist halt die relativ schwachen Konjunkturaussichten, die an den Märkten gespielt werden, hat den Silberpreis wieder gedrückt. Also da sind wir ein bisschen wieder runtergekommen.
Ist denn Silber jetzt was für Anleger?
Ich denke schon, wenn, aber auch hier gleichzeitig wie bei Gold, mittelfristiger Anlagehorizont. Man braucht Silber noch, gerade Photovoltaik. China baut das massiv aus, die Solarindustrie, Solarpaneele. Silber wird auch dann, die Industrie wird sich immer erholen. Wir werden nicht ständig in diesem Tal vor uns hindumpeln und dann wird Silber auch wieder gefragt sein. Aber wie gesagt, mittel- bis langfristiger Horizont.
Jetzt gab es in Serbien gerade Proteste gegen ein geplantes Lithiumwerk. Serbien hat enorme Vorkommen, hat auch einen Deal eigentlich mit der EU und auch mit Deutschland abgeschlossen zum Abbau. Ist Lithium denn jetzt interessant für Anleger oder gibt es da doch mehr Probleme, als man vielleicht dachte?
Ja, ein schwieriges Thema, weil der Lithiumpreis, wenn man sich denn so einen Chart anschaut, das ist so ein Bild des Jammers eigentlich. Hätte man jetzt vielleicht vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, die Euphorie war groß, die Kraftfahrzeuge weltweit, Automobilflotte wird elektrifiziert. Was brauche ich dazu? Lithium-Ionen-Batterien, also brauche ich doch Lithium, wie geschnitten Brot müsste das eigentlich laufen. Hat nicht so ganz funktioniert, weil erstens so Elektro-Autoindustrie so ein bisschen wieder in den Hintergrund geraten. In China habe ich gerade die Woche gelesen, glaube ich, erstmals mehr Elektroautos verkauft als Verbrennermotoren im letzten Monat, nehme ich an, wahrscheinlich. Aber halt in Europa schwächelt das Ganze jetzt wieder so ein bisschen, weil auch die Zuschüsse weggefahren sind. Bedeutet, die Nachfrage wurde überschätzt, wird sicherlich noch kommen, aber halt um einen längeren Zeitraum gestaffelt. Einerseits, andererseits haben sich viele, kennt man aus den Rohstoffmärkten, viele Produzenten hohe Lagerbestände aufgebaut und sehen, wie der Preis wegschmilzt. Die werden jetzt erstmal abgebaut und dann wird man da mal weitersehen. Es gibt eine Chance vielleicht für Lithiumpreise wieder zu steigen, das ist gerade dieses Thema Stromspeicherung. Wir stellen ja ein bisschen um auf Solar- und Windenergie, oder wollen wir zumindest, oder wir arbeiten da daran, und den Strom kann man schlecht speichern, momentan zumindest nicht. Man bemüht sich da so Speicherlösungen zu finden und genau dafür würde man wieder Lithium brauchen. Ist wahrscheinlich eher so ein Thema für auch Zukunftsmusik, mit langfristig beginnt so allmählich reinzukommen. Also mittelfristig könnte sich da auch was tun, aber momentan würde ich da vielleicht eher noch ein bisschen vorsichtig agieren. Es scheint noch immer zu viel Angebot zu geben und zu wenig Nachfrage.
Auch Kupfer steht unter Druck. Seit Q2 ist der Preis zweistellig gefallen. Ist das jetzt eher ein guter Einstiegspreis wieder oder heißt das für Anleger eher Finger weg?
Sehr gute Frage, weil das haben wir diese Woche extensiv mit auch Kunden diskutiert. Bisschen schwierig. Das ist auch ein ähnliches Thema. Wir waren da ein bisschen euphorisch. Kann ich mich auch nicht ausschließen, dass in China Maßnahmen ergriffen werden, die die Wirtschaft ein bisschen ankurbeln. In China 50-60% des Kupfer, der Kupfernachfrage werden aus China ausgeübt. Da haben wir jetzt gerade auch in den letzten Tagen wieder Daten bekommen. Die Industrieproduktion steigt so 5% zum Vorjahr, aber das ist alles weniger als das, was wir früher gesehen haben. Und auch so Berichte aus dem Bereich der Mitte, die man so hört, da ist alles noch so ein bisschen schwierig, was die Konjunkturentwicklung anbelangt. Dann haben wir, Sie haben es angesprochen, die Rezessionssorgen für die USA, die sind auch nicht gerade hilfreich gewesen. Bedeutet, Kupfer ist ja auf $11,100 die Tonne gestiegen. Im Mai war es gewesen, kam jetzt runter unter $9,000 die Tonne. Ich denke, wir sind nahe eines Bodens, der könnte so bei $8,500, $8,600 pro Tonne sein, weil einfach die Nachfrage mittelfristig kommen wird. Die kommt auch aus der Energiewende allein, haben wir schon häufig darüber gesprochen. Das Angebot, es gibt tendenziell oder möglicherweise Streiks jetzt in der weltgrößten Mine in Chile. Die werden zumindest vorbereitet, ob sie kommen oder nicht, wissen wir nicht. Aber es spricht einiges dafür, dass der Silberpreis auch dann im vierten Quartal oder im 2025 steigen wird. Aber ich würde im dritten Quartal sehe ich wenig Potenzial, eher auch so ein mittelfristiges Ding.
Gibt es sonst noch Dinge, die Sie am Rohstoffmarkt so im Blick haben?
Ja, relativ wenig momentan. Vielleicht die Sommerloch spielt da auch eine Rolle. Erdgas ist vielleicht noch so ein Blick wert gewesen die letzte Zeit. Da haben wir jetzt Jahreshochstände gesehen. Die sind einfach deswegen gekommen, weil in Norwegen werden Produktionsanlagen, da gibt es Wartungsarbeiten, die werden kurzfristig stillgelegt, da gibt es Unsicherheit an den Märkten und in Russland, Ukraine, bei dem Krieg gibt es halt auch Befürchtungen, dass dort das Erdgas aus Russland nicht mal durch die ukrainische Pipeline fließt. Da haben wir jetzt Jahreshöchststände gesehen, dort dann wieder zurückkommen.
Dankeschön an Michael Blumenroth, Rohstoffexperte der Deutschen Bank. Dankeschön, gerne, dass Sie heute hier waren und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.